Und dann sind wir einfach raus mal mit den Sachen, die wir gemacht haben. Und sogar mit Visitenkarten, auf der eine Webseite stand, die noch gar nicht existiert hat. Aber das war in dem Moment dann auch einfach egal. Unter anderem auch, weil wir keine Unternehmer in der Familie haben und viele in unserer Familie uns da auch nicht so, ich sag mal, mental unterstützt haben, sondern einfach super viele auch nicht dran geglaubt haben. Und wir waren halt auch total broke, als wir angefangen haben. Also wir hatten gar nichts in petto, womit man irgendwie hätte sagen können, darauf baut man auf. Und dann habe ich mich wieder umgedreht und habe gesagt, okay, ja, krass, und habe weitergearbeitet, habe direkt meine E-Mail noch weitergeschrieben, anstatt einfach alles stehen und liegen zu lassen und sich selber zu sagen, das ist gerade hier ein besonderer Moment, der muss gefeiert werden. Und wenn du dich selber nicht feierst, dann kommt niemand und streut dir Konfetti in dein Leben.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Kaltes Wasser. Mein Name ist Tilman Vorhoff. Schön, dass du diese Woche mit dabei bist. Hier geht es regelmäßig um das Anfangen, die ersten Schritte, spannende, inspirierende Stories von Gründern und Abenteurern über den Sprung ins kalte Wasser. Diese Woche ist dabei Madeleine Torwart vom Startup Concrete Jungle, was sie gemeinsam mit ihrem Verlobten Daniel gegründet hat. Ja, worum geht's? Ganz im Zentrum steht dabei der Baustoff Beton, das graue Gold. Fast nichts geht heute mehr ohne Beton, ne? Neue Häuser, Straßen, Brücken oder Gehwege. Wenn gebaut wird, geht es halt nicht ohne Beton. Und das sind alleine in Deutschland jährlich 125 Millionen Tonnen dieses Baustoffs. Und was Madeleine und Daniel mit diesem Baustoff letztendlich fertigen und was sich sozusagen, worum sich ihr Startup dreht, das erfahrt ihr gleich im Gespräch. Wenn ihr dem Podcast noch nicht folgt, dann tut das am besten direkt und geht mal rüber zu Instagram oder auch LinkedIn, beides verlinkt in den Shownotes. Da gibt es noch eine kleine Überraschung für diejenigen, die hier auch einmal durchhören. Und ganz neu jetzt hier im Podcast, die, ja, jeder gute Podcast braucht sie, eine korrespondierende Spotify-Playlist. Und die habe ich jetzt auch einfach mal gestartet. Die ist auch verlinkt in den Shownotes, könnt ihr direkt drüber gehen und auch mal gucken. Die ist gerade noch nicht so gefüllt, denn wir fangen ja gerade erst an. Für diese Folge sind schon mal die ersten 4 Songs da drauf, die so ein bisschen auch zum Inhalt der Folge passen. Diese Folge kommt erstmal rauf, Empire State of Mind von Alicia Keys mit der kleinen Songtextzeile, die auch so ein bisschen namensgebend inspirierend war für Madeleine und Daniel. Concrete Jungle, Where Dreams Are Made Of. Also Playlist, regelmäßig kommen da jetzt Songs drauf, die man mal zwischendurch hören kann, um sich wieder an die Punkte oder Folgen mit den entsprechenden Gesprächspartnern vielleicht zurückversetzen zu können, denn man hört so eine Podcast-Folge und dann hat man es vielleicht in einer Woche oder zwei schon wieder vergessen. Und vielleicht helfen die Songs ja mal, wenn man die hört, mal wieder so konkret an ein paar Punkte, die du in der Folge hier aufgeschnappt hast. Oder an sich einfach mal coole Songs auch, die mir immer helfen, so ein bisschen in Fahrt zu kommen und Sachen anzupacken. Also, switch mal rüber. Der Link ist in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo, liebe Madeleine.
Hi, freut mich, dass ich dabei sein darf. Danke für die Einladung.
Ja, schön, dass du dabei bist. Du bist, du hast mit deinem Verlobten, ich weiß nicht, seid ihr verheiratet auch?
Nein, das haben wir nicht mehr geschafft. Okay. Wir haben uns 2019 verlobt und dann kam Corona.
Okay, also mit deinem Verlobten Daniel, der uns, den ich gerade auch schon ganz kurz kennenlernen durfte, als Technikmann. Concrete Jungle gegründet. Und ich würde mich freuen, wenn wir heute so ein bisschen einsteigen in die Reise, vor allem auch so die ersten Schritte und die Anfänge. Wie ist es überhaupt dazu gekommen und was hat, ne, das eine hat zum anderen geführt und auf einmal sitzt ihr hier mit einigen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und habt ein Startup, das sich Concrete Jungle nennt. Weil wir so ein bisschen auf die Anfänge gucken wollen, einmal ganz kurz zu Beginn, das mache ich ganz gerne, zu schauen, wo steht ihr jetzt gerade? Also was ist das der aktuelle Status quo? Also ganz kurz einmal vielleicht, wie groß seid ihr Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und was habt ihr vielleicht, irgendwelche Büros oder so weiter und so fort? Und ja, wie sieht es gerade aus bei euch im Concrete Jungle?
Wild sieht es gerade aus. also wir haben aktuell, ich will nichts Falsches sagen, 16 Mitarbeiterinnen, tatsächlich auch nur Frauen. Daniel ist der Hahn im Korb. Mhm. Das hat sich aber einfach so ergeben, nicht weil wir das irgendwie so forciert haben. Und wir haben eine Betonmanufaktur von ca. 400 Quadratmetern, aber ist auch eigentlich nur dem geschuldet, dass wir schon vor Corona eine neue Halle gesucht haben und dann durch Corona der Bauantrag und viele andere Sachen zum Stocken geraten sind. Und deswegen sind wir jetzt quasi ein bisschen kleiner geworden, bis wir dann wieder umziehen auf eine wesentlich größere Fläche.
Das heißt, dass der Umzug steht dann bald auch nochmal wieder bevor.
Ja.
Und ihr seid eigentlich schon an dem Punkt, dass ihr auch wieder jetzt mehr Platz braucht für Produktion und Lagerung hauptsächlich Schmuck.
Ja.
Das hat sich ja so ein bisschen gewandelt in eurer Historie und da möchten wir dann auch natürlich gleich ein bisschen drüber sprechen. Mhm. Also das ist so der aktuelle Status quo und dann können wir jetzt einmal den Rückblick sozusagen nochmal in die Zeitmaschine einsteigen, ein bisschen zurück uns beamen, wie es eigentlich dazu gekommen ist. Also du hast Innenarchitektur studiert in Coburg und Darmstadt und hast dann auch erstmal angefangen, in dem Bereich zu arbeiten. Bei verschiedenen Arbeitgebern und hast dich aber im Studium auch schon mit dem Werkstoff Beton beschäftigt, hast da auch deine Diplomarbeit drüber geschrieben. Wie kam es dann dazu, dass du angefangen hast, auch irgendwie im Privaten dann mit Beton rumzuexperimentieren? Und wie kam es dann dazu, dass ihr eure Leidenschaft für den Werkstoff Beton irgendwie so entdeckt habt?
Also sehr gut informiert. wir haben tatsächlich angefangen, als ich meine Diplomarbeit geschrieben habe, musste ich halt auch eine Materialcollage abgeben. Und da haben wir rumgepanscht in der Uni mit Beton. Es war eine völlige Sauerei und Katastrophe. Ich glaube, das will man heute keinem mehr zeigen oder sagen, wie wir das gemacht haben. Aber der Daniel war dann total angefixt von dem Material und fand das toll, dass man aus etwas, was eben aus verschiedenen Bestandteilen entsteht, etwas zusammenrührt und dann was gießt, was vorher nicht da gewesen ist. Und wir sind dann nach dem Studium zusammengezogen, einfach weil ich auf Jobsuche war und meine Studentenbude aufgegeben habe. Und er hatte natürlich nicht so viel Platz. Und dann hat er irgendwie angefangen und hat gesagt, hey, ich fand das mit dem Beton so cool. Ich gieße mir einen Mini-Schreibtisch aus Beton, damals noch im Keller. Und hat das dann für sich gemacht und auch für sich entdeckt und hat dann immer weiter mit dem Material experimentiert, hat auch Kurse belegt und hat sich viel auf YouTube und anderen Kanälen informiert über die verschiedenen Sorten von Beton. Das war uns am Anfang auch gar nicht bewusst, dass es da so viele verschiedene Sorten gibt. Und hat sich in eine spezielle eben reingefuchst, auch durch Experimente. Das nennt sich UHPC, also im Deutschen ultrahochfester Beton. Und hat selber da an Mischungen gefeilt und kurzerhand den 9 Quadratmeter Kellerraum in eine kleine Werkstatt umgewandelt. Und ja, irgendwann bin ich natürlich dann dazu gekommen, weil er jeden Abend da war und habe gesagt, okay, was machst du hier eigentlich? Und wir haben natürlich beide Lust gehabt, irgendwas da, ich sag mal, zu basteln, ja, weil es war ja noch kein Profi am Werk. Und dann hat er mir so ein paar Sachen gezeigt und wir haben beide an so nerdigen Produkten gearbeitet, die aber erstmal nur für uns privat waren. Und als ich dann gemerkt habe, wie stabil dieser Beton ist, habe ich gesagt, ja, da muss doch eigentlich auch Schmuck gehen und habe angefangen, für mich selber Schmuck zu machen, der damals auch sehr grob aussah und gar nicht so filigran war, wie es jetzt war. Aber ich habe halt gemerkt, man kann sehr filigran damit arbeiten. Und dann haben wir damit angefangen und sind 2015, da hatten wir auch noch gar nicht gegründet, das erste Mal auf den Designmarkt gegangen und haben die Sachen ausgestellt. Und Daniel war noch so, ja, nimm mal deinen Schmuck mit, ich stelle meine anderen Sachen aus. Und wir haben da auch schon Möbel gegossen und sowas, haben wir alles mitgenommen. Aber es war eher so in unseren Gedanken, dass der andere, also die anderen Produkte eher gekauft werden als der Schmuck. Am zweiten Tag war es dann so, dass wir mehr Schmuck ausgelegt haben als andere Sachen, weil wir gemerkt haben, okay, der Schmuck kommt auf jeden Fall enorm an. Und so haben wir eigentlich angefangen, dass wir es eher so aus einer Art Hobby und Lust am Tun und am Werkeln dann immer mehr so in die Detailarbeit und in die Idee gekommen sind, dass wir doch da was Größeres draus machen könnten.
Mhm. Wie kamst du überhaupt dazu, dass ihr gesagt habt, okay, lass mal auf so einen Designmarkt gehen und mal gucken, ob das auch andere Leute wollen? Weil du hast ja gesagt, gerade das war eigentlich so ein Hobby. Ihr habt für euch halt irgendwie ein paar Sachen gemacht, einen Schreibtisch. Ja. Du hast für dich so Schmuck gemacht. Wieso ist es letztendlich dann nicht beim Hobby geblieben und ihr habt gesagt, lass uns doch mal gucken, ob da vielleicht was dran ist?
Ja, ich glaube, so dieser Wunsch bei uns beiden war schon von Anbeginn da, dass wir irgendwas Eigenes machen wollen. Und da ich aus der Innenarchitekturrichtung kam, lag es auch total nahe, dass wir eher mit Dekoartikeln und Möbeln angefangen haben und dann gemerkt haben, nicht nur für uns Möbel zu machen, sondern auch für andere. Das wäre doch ganz cool. Und irgendwann vielleicht in Designzeitschriften mit Designermöbeln abgelichtet zu werden. Und haben tatsächlich am Anfang eher in diese Richtung gearbeitet und unsere Gedanken gingen auch eher so in die Richtung. Und dieser Designmarkt war für uns halt so, Freunde können dir viel erzählen, dass sie es toll finden, weil sie natürlich dich nicht verletzen wollen. Aber so diesen totalen Proof zu haben, was denken denn Fremde von deinen Sachen, die du da machst, das war halt anders nicht möglich. Und dann haben wir uns da so ein bisschen informiert. Und Dani hat uns dann zu dieser Messe, dachten wir damals noch, dass das eine richtige Messe wäre, angemeldet. Und dann sind wir einfach raus, mal mit den Sachen, die wir gemacht haben. Und sogar mit Visitenkarten, auf der eine Webseite stand, die noch gar nicht existiert hat. Aber das war in dem Moment dann auch einfach egal. Ja, so fing das eigentlich an.
Und dann habt ihr gemerkt, okay, das kommt gut an, vor allem auch der Schmuck hier anscheinend. Wie ging es dann weiter? Also habt ihr euch dann richtig hingesetzt und dann auch überlegt, okay, lass mal einen Businessplan machen und gucken, dass wir das jetzt irgendwie schnell auf die Beine gestellt bekommen? Oder wo war dieser Moment, wo ihr dann wirklich gemerkt habt, okay, das ist jetzt nicht mehr ein Hobby, sondern das könnte jetzt richtig was werden und wir machen da auch was draus?
Also ich habe dir ja im Vornherein schon gesagt, unsere Story ist sehr wild, ja, und im Nachhinein betrachtet würden wir auch einiges anders machen. Dieser Moment kam relativ spät. Also ich sag mal, diese Wunschvorstellung, etwas Eigenes zu gründen und da was draus zu machen, das war schon sehr früh da. Aber so richtig all in zu gehen, das haben wir uns lange Zeit nicht getraut. Das heißt, unser erster Plan war, wir machen das hobbymäßig, wir stellen nebenbei Produkte her und schauen mal, wie das so ankommt und gehen halt immer mal auf solche Märkte oder Messen oder solche Veranstaltungen und zeigen, was wir haben, aber das ist halt eher so ein Nebenverdienst.
Also ein bisschen was für die Urlaubskasse so verdienen mit dem Hobby, was uns halt Spaß macht.
Ja, aber hauptsächlich eher so, man macht was für die Seele, okay. Man macht so eigene Sachen, man kann sich so ein bisschen verwirklichen, man macht etwas, was einem Spaß macht, weil man vielleicht also ich war in den Jobs, in denen ich war, nicht so happy und habe mich nicht so erfüllt gefühlt. Und dann war es irgendwann so, also 2015 war, wie gesagt, dieser erste Auftritt auf dem Designmarkt und wir hatten diese Webseite, die noch nicht existiert hat. Und dann kamen halt viele Sachen leider zusammen, die dazu geführt haben, dass wir relativ lange gebraucht haben, die Webseite tatsächlich zu machen. Wie zum Beispiel bei mir in der Familie ist jemand gestorben. Dann bin ich eine Zeit lang auch ziemlich krank gewesen und musste eine OP machen und solche Sachen, die haben uns immer wieder so zurückgeworfen. Und wir haben es dann auch nicht so, ich sag mal, krass forciert, wie es andere getan hätten, die gesagt haben, okay, ich gründe jetzt was und ich mache da jetzt direkt ein Business draus. Wir hatten beide einen Job, wir haben beide ganz langsam angefangen, wir haben das beide nebenbei gemacht und wir haben beide leider noch nicht so die Vision gehabt, dass wir relativ zeitnah, wenn wir all in gehen, uns selber finanzieren können. Und dann waren eigentlich die nächsten Steps, dass wir angefangen haben, erstmal die Webseite aufzubauen und dann 2016 habe ich angefangen, meine Vollzeitstelle auf eine Teilzeitstelle zu reduzieren und habe dann so eine Übergangsstelle angenommen, die natürlich dann kein Übergang geblieben ist, sondern auch anderthalb Jahre war, weil wir sehr vorsichtig waren, unter anderem auch, weil wir keine Unternehmer in der Familie haben und viele in unserer Familie uns da auch nicht so, ich sag mal, mental unterstützt haben, sondern einfach super viele auch nicht dran geglaubt haben und wir waren halt auch total broke, als wir angefangen haben. Also wir hatten gar nichts in petto, womit man irgendwie hätte sagen können, darauf baut man auf. Deswegen haben wir nebenbei angefangen. Ich habe 2016 dann meinen Job gekündigt und habe quasi dann daraus so richtig das Unternehmen gegründet in November 2016. Und Daniel hat dann einen ganz gut bezahlten Job angenommen in einer ganz anderen Branche und hat gesagt, er finanziert uns erstmal und ist dann tatsächlich erst 2 Jahre später, 2018, all in gegangen. Und im Nachhinein würde ich jedem sagen und jedem raten, mach es früher, trau dich, weil gerade am Anfang hat man eben, wenn man noch keine Familie hat, keine Verpflichtung in der Größenordnung. Und wenn man all in geht, ist es einerseits so, es gibt erstmal einen immensen Schub, weil man eben den kompletten Fokus in dieser einen Sache hat. Und es gibt auch einen ganz anderen Antrieb, weil es muss dann funktionieren. Man ist dann tatsächlich von dieser Idee abhängig. Und dann ist man auch ganz anders hinterher. So für uns beide war die Gründungszeit super anstrengend, weil wir waren jedes Wochenende dann privat weg und im Business. Jeden Abend nach Feierabend waren wir im Business, teilweise bis nachts. Und dann am nächsten Morgen musstest du halt wieder an der Arbeit funktionieren und da Vollgas geben. Und das funktioniert halt auf Dauer einfach nicht.
Mhm. So eine Doppelbelastung, ja, sozusagen, und einfach der fehlende Fokus dann für beide Sachen wahrscheinlich irgendwie dann auch. Wobei man beim Job bei ihr dann auch mehr die Verantwortung dann auch gespürt hat, okay, ja, hier muss ich auf jeden Fall abliefern, ja, und dann fehlt natürlich irgendwie am Ende des Tages die Energie für das zweite Vorhaben. Du hast gerade vorhin nochmal so gesagt, ihr habt euch nicht getraut, du bist jetzt gerade schon auf so ein paar Sachen eingegangen, fehlende Finanzierung, und was natürlich bei immer am Anfang so der Fall, ja, ist, ne? Es sei denn, man kommt irgendwie aus einem guten Elternhaus und die sagen, hier, hast du mal ein bisschen was und ja, viel Spaß damit. Und Zweifel auch aus der Familie oder aus dem Umkreis. Magst du da noch einmal ein bisschen genauer drauf eingehen? Was hat euch am Anfang davon abgehalten, euch, dass ihr euch das traut, sozusagen, das, was du jetzt auch gerade gesagt hast, am liebsten hätten wir noch schon viel früher all in alles auf Concrete Jungle gesetzt, was natürlich einfach zu sagen ist, wenn man jetzt weiß, wo man jetzt aktuell, ja, steht, und wenn man sich, aber in dem Moment gibt es natürlich dann diese Zweifel oder auch andere, ja, Gegebenheiten, die einen irgendwie zurückhalten, wie zum Beispiel, was du gerade angesprochen hast, Finanzierung und Zweifel. Aber was waren das für Zweifel und auch für Hindernisse, die euch vielleicht irgendwie so zurückgehalten haben?
Ja, also ich glaube, es gäbe viele Gründe, aber ich reduziere es auf zwei. Die erste Sache ist, wir haben als klassisches Handwerkunternehmen gegründet. Das heißt, wir haben Auftragsarbeiten gemacht, wir haben Möbel gemacht. Wir waren nicht direkt E-Commerce. Was bedeutet, es ist nicht von Anfang an skalierbar und es ist auch nicht von Anfang an vorausschaubar, wann kommt denn der nächste Auftrag oder wie kann ich meine Bestellungen skalieren? Wie stelle ich mich auf im Marketing? Sondern es war schon eher so, es dröppelte halt langsam was rein, aber es war jetzt nicht irgendwie planbar so richtig. Die zweite Sache, die definitiv eine Rolle gespielt hat, ist so dieses Selbstvertrauen und diese mentale Einstellung, wenn man aus, ich habe da immer mal so ein paar Sprüche zu gelesen, dass wenn man der Erste ist, der es in der Familie schafft, ein Unternehmen aufzubauen, dann durchbricht man so alte Glaubenssätze und das war bei uns auf jeden Fall auch so. Also man kam natürlich aus einem Umfeld, wo einem keiner mit Erfahrung helfen konnte. Man kam aber auch aus einem Umfeld, wo viele nicht direkt dran geglaubt haben und sehr vorsichtig an das Thema rangegangen sind und auch teilweise sehr kritisch und niedermachend. Und dann ist es schwierig halt zu sagen, okay, ich pfeife jetzt auf alles andere, ich mache das jetzt einfach. Ich meine, wir haben es letzten Endes gemacht, aber ich glaube, wir wären aggressiver vorgegangen, hätten wir da einfach ein bisschen mehr Rückhalt im eigenen Selbst gespürt und im Umkreis. Ja, ich glaube, das war so dieses Vorsichtigsein plus halt, ja, dieses Finanzieren. Also ich meine, hätten wir irgendwie ein bisschen Erspartes irgendwo liegen gehabt, hätten wir es wahrscheinlich schon eher so ein bisschen getraut. Aber dafür gibt es ja Lösungen letzten Endes. Wir haben dann auch ein Jahr später ein KfW-Startgeld genommen und dann war vieles einfacher. Und auch da haben wir gedacht, Mensch, warum haben wir das nicht früher gemacht? Dann wäre so vieles einfacher gewesen. Also ich glaube, für solche Sachen gibt es auf jeden Fall Lösungen, gerade am Anfang. Gründerstarthilfe, Förderung in den Städten und sowas, da muss man sich halt informieren oder ein gutes Netzwerk haben. Aber fürs Mindset und wo man herkommt, wo seine Wurzeln sind, wer einen zurückhält und wieso die private Situation ist. Das kann man eben nicht einfach so abschütteln. Plus, wie gesagt, das war ein ganz anderes Businessmodell. Heute wüsste ich auch viel, viel mehr, so wie man skalieren kann. Wenn wir von vornherein auch E-Commerce gewesen wären, wäre unser Start ganz anders gewesen.
Ja, also ihr habt viel Zeit auch erstmal noch am Anfang gebraucht, um euch selber zu finden und das, was dann wirklich auch das Kerngeschäft von heute ist, was ja dann auch sehr erfolgreich ist. Ja. Und nochmal zurück auf die Zweifler und Zweiflerinnen, die du angesprochen hast, die ja wahrscheinlich, also es kommt ja oft auch von einem Platz der Liebe, weil diejenigen, das waren ja, du hast gesagt, Familie und Freunde, das sind aber auch Leute, die größtenteils sich ja vielleicht auch einfach Sorgen machen und dich vielleicht von einer falschen Lebensentscheidung irgendwie abhalten wollen oder dir gut gemeinte Ratschläge geben wollen nach dem Motto mit Beton irgendwie was also wie wollt ihr denn da jetzt ein Unternehmen aufbauen, wo es jetzt auch kein vergleichbares, gut mit Betontheken und so, das gab es ja vielleicht schon, aber ihr habt ja schon auch dann jetzt was aufgebaut, was so ein bisschen einzigartig ist, so Schmuck aus Beton, vor allem mit eurer Rezeptur von dem ultra harten Beton, den ihr ja auch erstmal finden musstet, bis ihr da die perfekte Zusammensetzung dieser Materialien hattet.
Ja, absolut. Also ich denke, generell muss man sich, da haben wir heute erst drüber gesprochen, wir machen aktuell jede Woche gerade eine Buchvorstellung, die ich ins Leben gerufen habe. Und heute wurde das Buch Ich kann das vorgestellt, da ging es um Selbstbewusstsein, haben wir ja erst noch über solche Sachen gesprochen. Also ich denke, natürlich kommen Zweifler, die dich lieben, immer aus dem Grund, sie wollen dich nicht scheitern sehen und sie wollen auch nicht für dich, dass es dir dann schlecht geht. Ich glaube aber, was viel wichtiger ist, als darüber zu reden, ist, dass man selber in sich dieses Selbstvertrauen findet, zu sagen, ich kann das und ich traue mich das jetzt. Und wenn ich es nicht schaffe und es dann ein Fehler ist oder ich gescheitert bin, dann habe ich immer noch was gewonnen, weil ich habe die Erfahrung, ich habe es probiert und ich bin an mir gewachsen. Und das ist halt schwierig. Ich glaube, diesen Mut aufzubringen, all in zu gehen oder generell etwas zu gründen und erstmal gegen jedwede Einwände weiter seinen Weg zu gehen, sowohl als auch die eigenen, als deren, denen man gegenüber sitzt, das ist natürlich eine Riesenüberwindung für jeden.
Du hast das dann ja letztendlich, du bist ja dann irgendwann an diesen Punkt gekommen, dass du gekündigt hast. Oder du hast gesagt, du warst im Job sowieso nicht glücklich, also es war vielleicht jetzt auch, dann ist dir in der Hinsicht einfach gefallen, dich von dem alten Job auch zu lösen. Natürlich fehlte dann so diese finanzielle Sicherheit und wobei wir gerade darüber gesprochen haben, da gibt es ja auch andere Lösungen für, dass man dieses Hindernis sozusagen auch lösen kann. Aber wie bist du an den Punkt gekommen, dass du dann irgendwann dieses Selbstbewusstsein hattest oder aufgebaut hast, dass du dann doch gesagt hast, okay, ich probiere es jetzt. Und ich kündige jetzt und ich gehe da jetzt erstmal all in für weiß nicht, eine bestimmte Zeit und guck mal, was draus wird.
Ich weiß, was du meinst. Es ist aber super schwer zu erklären, weil das war tatsächlich bei mir ein krasses, intensives Gefühl in mir drin. Also ich habe wirklich so stark an diese Idee geglaubt und teilweise eben auch sehr viel Kraft aus dieser Kritik genommen, weil ich dann natürlich gedacht habe, so okay, und jetzt erst recht. Und jetzt zeige ich es euch allen und ich beweise es euch allen, dass ich das schaffe und dass ich mehr schaffe, als ihr glaubt. Das resultiert natürlich vielleicht auch aus einer gewissen Wut heraus oder so, und die man dann für sich als Kraft nutzt. Aber es war auch ein Stück weit ein Selbstschutz und ein an mich selber glauben, weil es ging dann teilweise bei mir sogar so weit, dass ich gemerkt habe, wenn ich mit meinen Eltern über diese Idee und dieses Vorhaben rede, dann kommen die ganze Zeit nur negative Glaubenssätze und dass mich das eher runterzieht. Und ich gemerkt habe, okay, wenn ich das aber machen will und all in gehen will, brauche ich meine komplette Energie und dann brauche ich eine Menge davon. Und dann habe ich sogar gesagt, okay, dann müssen wir jetzt zeitweise den Kontakt abbrechen, weil ich brauche gerade nur Menschen um mich rum, die mich unterstützen und die mir vielleicht sogar helfen oder wenn es nicht in einer anderen Form von helfen ist, dann wenigstens in einer formen, dass sie an mich glauben und mir das Gefühl geben. Ja, und dann habe ich das tatsächlich zu einer Art Selbstschutz gemacht. Und das war definitiv auch die richtige Entscheidung. Aber ich glaube, wenn ich das anderen erzähle, hört sich das sehr extrem an. Das ist aber tatsächlich so, dass man sich überlegen muss, wenn man seinen Träumen nachgeht, wird es immer Leute kommen, die einen so ein bisschen zurückhalten. Und dann muss man sich darauf vorbereiten, dass man da teilweise sogar an Herausforderungen stößt, die ja vielleicht auch belastend sind, was Beziehungen angeht. Aber ja, man muss ja auf sein Bauchgefühl hören, und das habe ich gemacht. In dem Moment war ich einfach nur, ich will das unbedingt, und ich glaube, das ist mein Weg. Es ist egal, wie oft ich jetzt noch den Job wechsle oder so, es wird nicht besser. Aber wenn ich das jetzt probiere, habe ich wenigstens die Chance darauf, mein eigener Chef zu sein und etwas zu erschaffen, was es eben zuvor noch nie gab. Und ja, dann hat mich das sehr stark angetrieben. Und es ist auch ein Gefühl, was ich manchmal vermisse in schlechten Phasen, wo ich dann denke, okay, ich brauche meinen Kampfgeist wieder. Wo ist der? Ja.
Aber natürlich ein Gefühl, was dann viel Energie freisetzt.
Ja.
Und auch die Erkenntnis, selbst wenn es dann gescheitert wäre, ich habe es jetzt probiert, und die Zweifel hatten vielleicht doch recht, aber dafür weiß ich jetzt selber, dass ich es wenigstens probiert habe, und
ja.
Kann mir das dann nicht irgendwie irgendwann mal wieder vorwerfen, warum ich es nicht irgendwie, ja, mich dann getraut habe, das einfach doch zu machen, weil das ja doch was ist, was ich irgendwie in mir gespürt habe.
Ja.
Du hast gesagt, die Anfangsphase, vielleicht ganz kurz nochmal zum Einordnen, gab es da schon die Idee von einem Schmuck? Also war das schon der Punkt, wo du sozusagen dieses Proof of Concept hattest, okay, die Leute interessieren sich für diesen Schmuck, und das scheint ja irgendwie, könnte sein, dass wir da ein paar Kunden auch Kundinnen finden. Also da gab es schon die Idee von dem Schmuck an dem Punkt, wo du dann gesagt hast, okay, jetzt mache ich's.
Ja, wir haben eigentlich direkt nebenbei auch, also was heißt nebenbei, wir sind so zweitgleisig gefahren. Wir haben eine Betonmanufaktur aufgebaut, die eben Sonderanfertigungen wie Betontheken und Möbel und sowas gemacht haben, die aber auch eigene Entwürfe gemacht haben, plus eben den Schmuck. Und als wir den Online-Shop gemacht haben, haben wir auch direkt mit dem Shop-System gearbeitet. Aber es war eher aufgebaut wie eine Art Portfolio, dass wir uns auch innerhalb des Unternehmens und der Unternehmen Entwicklung nochmal einen Fokus zurückgeholt haben und da dann gewisse Projekte abgestoßen haben. Das passierte erst mit der Zeit, aber wir haben von Anfang an schon auch mit dem Schmuck gearbeitet.
Und was war dann das Schwierigste am Anfang? Also nachdem die Entscheidung gefallen ist, okay, ich mache das jetzt, gebe volle Energie da rein. Du warst ja erstmal alleine.
Ja.
Daniel ist ja noch quasi, um das so ein bisschen zu finanzieren, noch erstmal in einen anderen Job gegangen. Also Concrete Jungle hat sich ja vielleicht dann noch gar nicht selbst tragen können finanziell, dass es dann irgendwie auch ein Gehalt für dich sozusagen gibt.
Ja.
Was war so in der Anfangsphase, die du ja auch als wild beschrieben hast, was waren da so schwierige Hürden, die sozusagen zu überwinden, die es zu überwinden gab? Geil.
Viele.
Viele.
Ich bin jetzt mal ganz ehrlich, weil ich habe das Gefühl, viele sind bei sowas dann nicht ehrlich. Weil sie so ein bisschen diese Gründungszeit romantisieren. Also was dir jeder sagen wird und was definitiv halt auch zutrifft, ist die Challenge, alles selber zu machen. Also wirklich, ich habe den Schmuck designt, ich habe den Schmuck gegossen, ich habe die Silikonform gemacht, ich habe den geschliffen. Also komplett einmal die Produktion durch, dann komplett einmal den Versand durch. Ich habe teilweise noch lange Zeit von Hand die Versandetiketten und die Dankeskarten geschrieben, die Rechnung manuell geschrieben, dann Auftragsarbeiten annehmen, die Projekte vorzubereiten, plus abends noch die Projekte zu gießen, wenn der Daniel dann gekommen ist, weil da ging es dann halt um nicht um 3 Gramm Beton, sondern um 300 Kilo. Also das war definitiv die Challenge. Die zweite Challenge, die aber dazu kommt und bei der ich merke, wo viele nicht drüber reden, ist, sich selber dabei zu verlieren, weil es ist halt 24/7. Es ist so, du triffst deine Freunde nur noch selten, du hast gerade als Paar, wenn du zusammen als Paar gründest, wenig Zeit und privat, wenig Freizeit zusammen, wenig Quality Time auch. Das heißt, da leidet natürlich auch die Beziehung in einer Art und Weise drunter, auch wenn du etwas gemeinsam machst, was dich erfüllt oder wo du wirklich merkst, so, das ist dein Traum. Und dann kommt es noch dazu, dass du eben super, super viel einfach die ganze Zeit am Machen bist. Auch wenn das etwas wieder, wiederhole ich, ist, was dir eigentlich Energie schenkt. Es gibt halt nur 24 Stunden am Tag. Und wenn du das dann, ja, ich sag mal, bis zum Umfallen machst, dann bringt dir das aber letzten Endes auch nicht. Und das war für mich auf jeden Fall sehr krass, die ersten Jahre. Also weil ich dann sehr schnell, was heißt sehr schnell, ich habe dann nach 2 Jahren, als der Daniel dann gekommen ist, habe ich auch gesagt, du musst jetzt auch kommen. Der Plan war eigentlich, dass er erst 6 Monate später aufhört. Aber ich habe gesagt, ich kann nicht mehr, ich kriege das alleine sonst nicht hin. Aber das war letzten Endes auch wieder ein Learning, weil es hätte mir total geholfen, wenn wir früher Leute eingestellt hätten. Auch das haben wir uns nicht getraut, weil wir gedacht haben, okay, wie sollen wir die bezahlen? Aber es hat sich bei jedem Mitarbeiter, den wir eingestellt haben, immer sehr schnell bezahlt gemacht, weil er eben dann die Arbeit abgenommen hat und du den Fokus auf ganz andere Dinge legen konntest, wie zum Beispiel, wie bringe ich mehr Bestellungen in den Online-Shop? Oder auch Dinge zu automatisieren. Man ist teilweise so getrieben im Alltag, dass man dann denkt, okay, bevor ich dir jetzt erkläre, wie das funktioniert, habe ich es 3-mal selber gemacht, was völlig Banane ist, ja. Oder sich hinzusetzen und zu gucken, okay, welche App gibt es jetzt oder welches Plugin gibt es jetzt für den Online-Shop, den ich habe, der mir das alles ein Stück weit automatisiert, wie zum Beispiel eben Versandetiketten zu drücken, anstatt sie zu schreiben. Da muss man manchmal, und das ist total schwierig, das verstehe ich auch, einen Schritt zurückfahren und mal kurz durchatmen und vielleicht mal so quasi wie so ein Katalog auflisten, so was sind meine Pains und wie kann ich die lösen? Und mache ich das jetzt erstmal eine Woche bei den größten Sachen oder größten Hebeln, dann habe ich sehr wahrscheinlich diese Woche sehr, sehr gut investiert, weil sie mir im Nachhinein sehr viel Zeit einsparen.
Ich habe gesehen, ihr habt auch eine Erfolgsglocke. Ich weiß nicht, ja, ob die immer noch läuft bei euch. Ja. Da musste ich jetzt gerade nur dran denken, weil das ja auch was ist, was dann vielleicht in diesem Day-to-Day-Business einfach auch irgendwie untergeht. Verlangt, ja. Die Dinge zu feiern, ja, die gut laufen, die gut funktionieren oder vielleicht eine neue App, die eingeführt worden ist, die einfach sich als super sinnvoll herausgestellt hat. Ja, mit der Glocke hatte ich gelesen, die wird halt geläutet, wenn immer irgendwie was Gutes passiert ist, irgendwas Erfolgreiches, gute Nachrichten oder sowas, kann jederzeit geläutet werden und dann ist erstmal kurz Pause und alle würdigen, wertschätzen, freuen sich einfach über diesen entsprechenden Erfolg. Ist das auch, also wie ist das entstanden? Kam das auch durch so eine Art Bewusstsein, okay, wir laufen und laufen und laufen, aber wir... Ja, absolut. Wir laufen teilweise einfach, wir feiern uns gerade ganz.
Also ich bin das hier nicht, der da pufft, das ist der Hund. ja, absolut. Also es war tatsächlich so, ich habe das ins Leben gerufen. Wir haben ja 2019 den German Design Award gewonnen und ich dachte damals, da waren wir ja noch relativ am Anfang auch, dass wir uns so aufgestellt haben, wir machen nur noch Schmuck und wir fokussieren uns auf E-Commerce und dass ich immer gedacht habe, so ein bisschen, ja, was es ist und bleibt Betonschmuck, wir haben da keine Chance da. Also ich, ja, im Prinzip habe ich so selber mein Produkt teilweise so ein bisschen schlecht geredet. Und dann war es so, dass wir den tatsächlich gewonnen haben, woran ich nicht geglaubt habe zu dem Zeitpunkt. Und der Daniel kam rein mit dem Schreiben und hat gesagt, hey Meadow, du glaubst nicht, was passiert ist, wir haben gewonnen. Und ich saß am Rechner, bin aufgestanden, bin zu ihm, meine Mama stand hinter ihm, weil die hat auch ein paar Jahre für uns gearbeitet und waren beide so total strahlend im Gesicht. Und ich war so in dem Alltagsstress drin, dass ich den Brief durchgelesen habe, einfach nur um quasi zu prüfen so. Die babbeln jetzt keinen Scheiß. Und dann habe ich mich wieder umgedreht und habe gesagt, okay, ja, krass. Und habe weitergearbeitet, habe direkt meine E-Mail noch weitergeschrieben, anstatt einfach alles stehen und liegen zu lassen und sich selber zu sagen, das ist gerade hier ein besonderer Moment, der muss gefeiert werden. Und wenn du dich selber nicht feierst, dann kommt niemand und streut dir Konfetti in dein Leben. Und als uns das so ein bisschen bewusst geworden ist, dass das immer so ein Stück weit an uns vorbeigeht, weil es halt immer Es ist quasi ein Problem gelöst und dann steht schon das nächste an der Tür. Dass man sich diese Zeit dafür nehmen muss, habe ich angefangen, diese Erfolgsglocke ins Leben zu rufen. Und die wird tatsächlich hier geklingelt, wenn sollte in der Produktion ein Problem gewesen sein, sei es beim Versiegeln oder irgendwas. Oder letztes Jahr zum Beispiel war es so, dass gewisse Bestandteile der Mischung aufgrund von Corona nicht lieferbar waren und wir mussten ganz schnell eine neue Mischung entwickeln. Als dieses Problem für die eine Betonsorte gelöst wurde, wurde die zum Beispiel geklingelt. Oder ja, auch bei anderen Sachen. Wir wurden irgendwo eingeladen oder es war irgendwas Besonderes in irgendeiner Zeitschrift oder solche Dinge. Aber auch so persönliche Erfolge teilweise teilen wir dann im Team. Und das ist dann echt schön, weil dann kommen wirklich alle aus jeder Ecke gekrochen und sagen, okay, was ist los? Und dann sagt einer, das freudestrahlend und dann klatschen alle und manchmal, ja, knallen dann auch die Korken.
Ja, voll die super Idee, weil ich glaube, das geht auch generell jetzt nicht nur im Startup, aber ist ja auch im Privat manchmal so, dass man irgendwelche schönen Momente einfach gar nicht genug wertschätzt und auch feiert, ja, und die an einem vorbeiziehen. Und das, woran man sich ja am meisten erinnert, sind ja dann auch ja, irgendwelche Momente. Ja. Und wenn die halt irgendwie im Alltag untergehen, dann erinnert man sich halt auch vielleicht später gar nicht so richtig daran und vor allem nicht in 20 Jahren. Ja. Wir kommen jetzt schon fast zum Ende. Beton ist ja so das zentrale Element bei euch. Beton ist letztendlich Stein, Wasser und irgendwie eine Art von Körnung. Also drei Zutaten. Und du hast es am Anfang gesagt, ja, da gießt man dann was, was vorher nicht da war. Und ihr habt ja mit Concrete Jungle auch was geschaffen als Startup sozusagen, auch ein Team und irgendwas gegossen, was vorher noch nicht da war, basierend auf eurer Idee. Was sind für dich die drei Zutaten, die dazugehören, wenn man seine Idee umsetzen will oder vielleicht auch sein Startup startet?
Auf jeden Fall Leidenschaft für das, was man tut, weil ich glaube, irgendwann, wenn man etwas tut, was man nicht selber irgendwie aus einem Talent oder einem Drang oder einer Form von, ich muss mich dadurch ausdrücken, macht, dann scheitert es irgendwann, weil man die Lust daran verliert. Und dann komme ich auch schon zum nächsten. Man braucht sehr viel Durchhaltevermögen und Resilienz, um Rückschläge und Herausforderungen zu meistern und damit auch umzugehen und nicht zu verzagen. Und die dritte Zutat, ich würde jetzt sagen Magic, aber das ist ein bisschen schwierig, das in Worte zu fassen, weil es ist letzten Endes so, wir haben was erschaffen, wir haben eine Produktion erschaffen, die es vorher so noch nie gab. Und hier wird auch nie ein Mitarbeiter reinspazieren und sagen, ich habe schon mal Betonschmuck gegossen, genauso wie ihr das macht. Es war halt alles noch nie da und von daher braucht man Magic im Sinne von dieses Vorstellungsvermögen, etwas schaffen zu können, was es noch nie gab, aber auch die Kreativität dafür, immer wieder Ideen zu haben und diesen Glauben daran, dass das was sehr Besonderes werden kann und es dann eben auch besonders zu machen.
Und dann kommt sowas bei rum, das ist wie Beton, was dann einfach fest zusammenhält und es schon einiges braucht an Kraft, um das auseinander zu, ja, zu bekommen und zu kaputt zu machen, sozusagen. ihr habt euer Name Concrete Jungle ist so ein bisschen inspiriert aus einem Song, Concrete Jungles, Where Dreams Are Made Of, Alicia Keys, Jay-Z. Ja. Und deswegen zu guter Letzt meine Frage, what are your dreams made of? Also was habt ihr noch für Träume? Was ist eure Vision?
Oh wow. Das ist schwierig.
Wir haben jetzt nicht mehr ganz so viel Zeit. Ich weiß, das ist eine schwierige Frage zum Abschluss. aber vielleicht kannst du es kurz anreißen.
Ich würde es, glaube ich, gar nicht auf Concrete Jungle nur reduzieren. Also wir beide haben die Vorstellung davon, ein außergewöhnliches Unternehmen zu führen mit einer außergewöhnlichen Team-Mentalität und ja, einfach auf dem Weg zum Ziel, damit glücklich zu sein. Das ist die größte Vision.
Eine gute Vision.
Ja.
Ihr seid ja auch, ihr habt euch auch das Ziel, also Nachhaltigkeit ist ja auch etwas, was bei euch auch mit reinspielt, ne? Also ich weiß, in einem Schmuck sind recyceltes Silber, recycelte Kupferdrähte und so weiter, wird da alles mit verarbeitet. Beton, klar, Beton ist auch ein Stoff mit Zement, der jetzt auch zum Klimakiller irgendwie auch gehört, aber nicht in den Mengen, die ihr jetzt da, glaube ich, dann verbraucht. Das ist eher was, was auf der Seite von Häuserbau, Wohnungsbau dann der Fall ist.
Wenn ich das kurz aufkläre.
Ist ein Mythos, okay. Ja, gerne.
Also letzten Endes ist es ja so, Beton ist einer der Werkstoffe, der am meisten verbraucht wird auf der Welt. Das heißt, natürlich ist er im aller Munde der Klimaschädling schlechthin, aber man muss es in Verhältnis setzen, wenn man jetzt ganz viel, also so viel Papier verbrauchen würde wie Beton oder so viel Gold und Silber, dann steht es wieder nicht im Verhältnis. Und bei uns ist es tatsächlich so, also die ganzen Schmuckstücke, die wir innerhalb eines Jahres gießen, verbrauchen weniger CO2 als 2 Kisten Mineralwasser. Was halt, man muss halt einfach die Menge dann wieder sehen. Und ja, in China wird halt einfach ohne Ende gebaut mit Beton. Ja. Und das ist dann eben schon ein Unterschied.
Ja, danke nochmal für den Vergleich, denn das ist vielleicht was, was einigen Hörern und Hörerinnen vielleicht auch so im Kopf war. Der Beton ist ja an sich jetzt nicht das mega Nachhaltigste, da gibt es schon so viele Berichte und Dokumentationen drüber und irgendwie Sand, der dann auch irgendwie in Afrika abgebaut wird für den ganzen, diese Wohnungswut oder Bauwut, vor allem, du hast gerade angesprochen, so in Ländern wie China, die einfach ohne Ende bauen und bauen und bauen. Aber Holz ist ja das Gleiche, ist ja an sich auch ein nachhaltiger Rohstoff, weil er halt auch irgendwie auch nachwächst. Aber wenn man das auch übertreibt, dann ist es halt auch nicht nachhaltig und dementsprechend alles aber auch noch mit der Perspektive.
Also ist ein krasses Thema. Ich könnte super viel dazu erzählen, aber ich mache einfach den Wink mit dem Zaunpfahl. Wir haben einen wunderbaren Blogartikel auf unserer Webseite, der da einiges erklärt.
Das ist eine gute Überleitung auf die Webseite. Wer jetzt zugehört hat und gedacht hat, hey Mensch, Schmuck aus Beton, wie muss ich mir das vorstellen? Wie kann ich mir das vorstellen? Ja. Kann gerne mal bei euch auf die Webseite gucken. Ja, Concrete Jungle, concrete-jungle.de oder com?
De, ja.
De, wird auch nochmal verlinkt in den Shownotes und auf Instagram seid ihr auch aktiv, verlinke ich auch in den Shownotes.
Ansonsten hilft auch einfach Betonschmuck Frankfurt einzugeben. Das ist, da ist man direkt auf unserer Seite.
Ah, das ist gut, falls man gerade im Auto unterwegs ist und zuhört, dann kann man sich Betonschmuck Frankfurt auf jeden Fall merken.
Ja.
Liebe Madeleine, ich danke dir für das Gespräch.
Ja, ich danke auch.
Und wünsche euch weiterhin viel Erfolg bei der Erfüllung eurer Vision.
Dankeschön.
Ja, das war's mit der heutigen Folge. Wie gesagt, check mal die Playlist aus, ist verlinkt in den Shownotes und einmal noch rüber zu Instagram oder LinkedIn, auch verlinkt in den Shownotes. Da gibt es noch ein kleines Gewinnspiel, was die Madeleine und ich mir ausgedacht haben. Und dann würden wir uns freuen, wenn ihr einmal dort eure Gedanken zu der heutigen Folge mal entweder in einer Instagram-Story teilt oder in einem LinkedIn-Beitrag mit der Frage, was hast du heute aus der Folge mitgenommen? Das kann einfach irgendwie ein Zitat sein, was bei dir hängen geblieben ist. Oder irgendeine Anekdote, Geschichte, die Madeleine erzählt hat. Genau, und als kleines Dankeschön gibt es dann ein entsprechendes Schmuckstück aus dem Sortiment von Concrete Jungle. Und dazu einfach mich und Madeleine taggen, beziehungsweise dann Concrete Jungle bei Instagram. Genau, ist aber auch nochmal bei Instagram im Post ganz genau erklärt, dass da nichts falsch laufen kann. Bei LinkedIn einfach Madeleine und mich taggen, das ist beides auch in den Shownotes markiert, wer wir sind und wie ihr uns da findet. Und dann seid ihr drin im Lostopf und dann wünschen wir euch viel Glück bei der Auslosung. Die ganze Aktion läuft für 2 Wochen, also bis zur nächsten Folge, dann am 17. Mai. Bis dahin, bleibt gesund und springt rein.